NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Uwe Dey. Immer mehr Menschen haben keine Wohnung und leben auf der Straße. Wenn sie aber wegen einer Operation ins Krankenhaus müssen, werden sie, wie alle anderen Patienten, kurz danach entlassen. Sie können die Behandlung aber nicht auf der Straße auskurieren. Deshalb sollen in Braunschweig Krankenwohnungen entstehen. Lydia Kallis, wie weit sind diese Pläne schon?
Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, wie diese zeitlich begrenzten Rückzugsorte für Wohnungslose aussehen können. Michael Bahn, Braunschweiger Regionalleiter der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten, wird noch im ersten Quartal der Stadtverwaltung sein Konzept dafür vorlegen. Er prüft verschiedene Modelle, wie zum Beispiel auch Pflegedienste mit einbezogen werden können. Bahn ist sehr froh, dass die Stadt das Projekt unterstützt und den Bedarf einer adäquaten Gesundheitsversorgung für Obdachlose erkannt hat. Denn die Not ist groß. Mittlerweile leben 461 Obdachlose in Braunschweig.
Und wie können die Krankenwohnungen in solchen Fällen helfen?
Bisher haben die Ehrenamtlichen des Tagestreffs Iglo dort, wo wohnungslose Menschen Essen bekommen, ihre Wäsche waschen und auch zu einer ehrenamtlichen Arztsprechstunde kommen können, immer improvisiert. Einen Menschen mit offenen Beinen können sie nicht wieder auf die Straße schicken. Das Risiko einer Blutvergiftung ist durch die unhygienischen Bedingungen viel zu groß, berichtet Michael Bahn. Also buchen sie dann spontan mal ein Pensionszimmer, kein Dauerzustand. Ideal fände Bahn ein neues Domizil mit wohnungslosen Tagestreff und zwei Krankenwohnungen. Je zwei Betten für Frauen und zwei Betten für Männer, alles unter einem Dach. Sodass die ehrenamtlichen Ärzte dort auch die Versorgung übernehmen könnten. Derzeit versorgen abwechselnd 5 Mediziner einmal die Woche kranke Wohnungslose im Tagestreff. Schon jetzt sind die Räume zu klein. Die Wohnungssuche, so Michael Bahn, gestaltet sich schon seit Jahren schwer.
Wenn ein Unternehmen verkauft wird, verändert sich mitunter einiges und oft nicht zum Besseren. Beschäftigte haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Das Miteinander kann anders werden. Um so etwas zu verhindern, geht der Informatikdienstleister Arineo in Göttingen einen ungewöhnlichen Weg. Den gut 400 Beschäftigten gehört ihr Unternehmen nun selbst. Was sie antreibt, erzählt Christoph Höland.
Auf den ersten Blick sieht es bei Arineo in Göttingen aus wie bei anderen IT-Dienstleistern. Beschäftigte sitzen an ihren Computern, sind in Online-Meetings, koordinieren die Arbeit mit Kundinnen und Kunden. Was das Unternehmen besonders macht: Die Beschäftigten können Mitglieder eines Vereins werden und dort auch über die Leitung einer Stiftung entscheiden. Diese wiederum kontrolliert das eigentliche Unternehmen. Ein Verkauf ist ohne Zustimmung der Mitarbeitenden nicht möglich. Bei größeren Entscheidungen reden sie über die Stiftung im Aufsichtsrat mit. Employee Owned Company, kurz EOC, wird das Modell bei Arineo genannt. Übersetzt heißt das, ein Unternehmen, das den Mitarbeitenden gehört. In der Kaffeeküche zeigt sich, den Kolleginnen und Kollegen gefällt das.
Vom einen Tag zum anderen ändert sich natürlich nichts. Es ist ein Job wie nach wie vor, aber es gibt Sicherheit und das ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
Vor allen Dingen großartig, dass wir durch diese EOC ein Gefühl in der Firma entwickeln, dass wir überall mitbestimmen können.
Gerade so die Mitarbeiterversammlungen, die jetzt stattfinden, da freut man sich drauf. Man kommt wieder zusammen, um auch Entscheidungen zu treffen, abzustimmen. Ich glaube, das motiviert auch so ein bisschen, da mit dabei zu sein.
Motivation. Neben Schutz vor möglicherweise renditehungrigen Investoren ist das ein weiterer Vorteil, finden Beschäftigte. Flache Hierarchien gibt es beim IT-Dienstleister Arineo ohnehin schon. Dass sie Miteigentümerin ist, spornt Wibke Jellinghaus aber zusätzlich an.
Am Ende der Woche denke ich nicht, für wen habe ich das jetzt eigentlich gemacht, sondern ich denke halt, ja, das bringt uns voran.
Jellinghaus ist die erste Vorsitzende des Mitarbeitendenvereins, hat die Employee Owned Company mitkonzipiert. 7 Jahre hat die Umsetzung gedauert.
Wer durch die Region fährt, der kann sie an vielen Orten noch sehen. Große Haufen von Zuckerrüben, die an Ackerrändern liegen. Normalerweise wären sie schon verarbeitet, doch in diesem Jahr läuft die Rübenkampagne noch. Michael Brandt, warum denn?
Die Rübenerträge liegen in dieser Saison über dem 5-jährigen Durchschnitt. Und daher hat Nordzucker dieses Jahr auch noch bis in den Februar hinein viel zu tun. Und da kommt es ja darauf an, dass die Fabriken reibungslos laufen. Und zu Beginn der Rübenkampagne im Herbst, da gab es ja ein Problem in Schladen. Die Zuckerfabrik dort stand mehrere Wochen still, weil die Maschine, die den Saft aus den Zuckerrüben presst, defekt war. Landwirte mussten ihre Rüben teilweise zu anderen Werken liefern. Aber bis Dezember wurden die Verzögerungen wieder aufgeholt, sagte eine Sprecherin von Nordzucker. Jetzt geht es also darum, die vielen Rüben, die schon Ende letzten Jahres geerntet wurden, noch zu verarbeiten. Bis dahin müssen Landwirte die Zuckerrüben an den Feldrändern übrigens mit Vlies vor dem kalten Wetter schützen. Aber der Zuckerpreis, der sinkt in der EU. Und bereits im Oktober hatte Nordzucker mitgeteilt, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2024/25 noch mit einem positiven Ergebnis rechnet. Aber im darauffolgenden Geschäftsjahr schließt Nordzucker demnach ein negatives Ergebnis nicht mehr aus. Eine Bilanz will das Unternehmen aber erst in ein paar Wochen zum Ende der Kampagne ziehen.
Archäologen müssen bei Ausgrabungen ganz behutsam vorgehen. Da werden mit feinen Pinselstrichen Skelette im Boden freigelegt, um ja keine Details der Fundstelle zu zerstören. Schließlich sagt der Boden ja viel über Umstände aus. Umso erstaunlicher ist nun ein Skelettfund in Fulda, der mit einer Ausgrabung in Göttingen zusammenhängt. Skelettteile wurden in der hessischen Stadt in einer Einkaufstasche abgegeben. Frage an Wieland Gabke: Knochenteile in einer Einkaufstasche, die nach Göttingen gehören, was hat's denn damit auf sich?
Ja, nach Angaben der Stadt Fulda stammen die menschlichen Skelettteile von einer Ausgrabung in Göttingen aus dem Jahr 1965. Ein freiwilliger Helfer, der dabei war, durfte damals wohl ein paar Skelettteile der Grabung behalten. Wohl als Dank, vermutet die Kreisarchäologie in Fulda, das sei damals nicht unüblich gewesen. Der Besitzer hatte die rund 1500 Jahre alten Knochen in Zeitungspapier aus den 50er und 60er Jahren eingewickelt, später einem Bekannten übergeben, der sie jetzt in Fulda abgegeben hat. Inzwischen sind die Knochenteile auf dem Weg zur Kreisarchäologie Göttingen. Dort ist die Freude groß, denn die Teile der Grabung von 1965 seien in alle Winde zerstreut.
Und auch das war heute wichtig. Zollbeamte haben bei Kontrollen von Schwarzarbeit in den Landkreisen Göttingen und Goslar in mehreren Restaurants illegale Arbeitskräfte aufgegriffen. Sie stammten meist aus Asien und hatten keine Ausweispapiere und keine Arbeitsgenehmigungen. In Bad Harzburg waren es 4 Beschäftigte, in Göttingen 6. Gegen die Betreiber wird nun wegen Schleusung und Beihilfe zur Schwarzarbeit ermittelt. Eine thailändische Prostituierte, die in einem Göttinger Hotel arbeitete, wurde abgeschoben. Ein Handy fällt vom Autodach und löst einen aufwendigen Einsatz aus. Ein 20-Jähriger aus Eichstätt im Kreis Gifhorn hatte sein Handy auf dem Auto liegen lassen und fuhr los. Das fiel runter und löste automatisch einen Notruf aus. Die Feuerwehr rückte mit Rettungszügen an. Die Polizei wurde alarmiert. Ein benachbartes Waldstück wurde durchsucht. Und dort stießen die Einsatzkräfte auf den jungen Mann, der sein Handy suchte. Dass der Großeinsatz ihm galt, merkte er erst jetzt. Bleibt der Blick aufs Wetter. Morgen ist es überwiegend wolkig. Gebietsweise gibt es auch Regen bei 3 bis 6 Grad. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen. Und Sie können die Sendung auch nachhören auf der NDR Niedersachsen App.